Ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen. Heute Abend zu diesem Evangelisationsabend möchte zuallererst ganz herzlich danken für die Einladung, dass Stefan und ich an diesem Wochenende hierher kommen durften oder dürfen. Ich möchte auch danken für die Begrüßung, für die wunderbaren Lieder. Freue ich mich immer wieder, wenn ich zuhören darf, wie ihr hier musiziert. Es ist einfach herrlich. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, die per Livestream heute mit dabei sind. Wir haben ja eine besondere Situation. Es können nicht alle, die gerne hier live dabei sind, hier sein. Aber das ist wunderbar, dass wir diese Möglichkeit haben, dass auch von zu Hause man hier mit dabei sein kann. Dass das etwas ganz Wertvolles ist, ist mir einmal an einer Missionskonferenz so deutlich geworden. Damals hat ein iranischer Pastor, das war 2014 in Lemgo, da waren 900 Pastoren versammelt. Und dieser Mann hat vor dieser versammelten Kulisse erzählt, wie der größte Aufbruch, der größte geistliche Aufbruch, das heißt, wo am meisten Menschen zur Zeit zum Glauben an Jesus Christus kommen, im Iran ist. Dass dort die Gemeinde am schnellsten wächst, obwohl sie sehr stark verfolgt ist, wird. Und dann hat er berichtet, dass das Evangelium nicht direkt im Iran so verkündigt wird, sondern dass über solche Übertragung, zum Beispiel aus Amerika, über Television in die Haushalte dieser Menschen das Evangelium verkündigt wird. Und dass die Menschen so suchend sind dort, so hungrig nach der Wahrheit. Und da wurde mir so bewusst, dass es ganz wunderbar ist, dass wir diese technischen Möglichkeiten heute haben. Das Thema lautet Himmel, Hölle, Ewigkeit, wie geht es weiter? Und ich möchte einsteigen mit zwei Aussagen von zwei bekannten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die kurz vor ihrem Tode Aussagen über diese Welt und über die Hoffnung des Menschen gesagt haben. Der eine, Bertrand Russell, er lebte von 1872 bis 1970. Er war ein englischer Philosoph und Mathematiker und kurz vor seinem Tod sagte er Folgendes: Die Menschheit befindet sich auf einer abwärtsführenden Spirale in die Verzweiflung. Ich habe jegliche Hoffnung für sie aufgegeben. Russell war ein Atheist. Er war überzeugt, dass es keinen Gott gibt, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Paul Tournier, das war der andere Mann, er lebte von 1898 bis 1986. Er war ein bekannter französischer Arzt und Psychiater. Er war ein treuer und gläubiger Christ, ein Anhänger Jesu Christi und er war absolut davon überzeugt, dass die Bibel das zuverlässige Wort Gottes ist. Und gegen Ende seines Lebens schrieb auch er einige Worte über die Lage der Welt, in der sie sich befindet, und über die Hoffnung des Menschen. Und seine Worte waren: Die einzige Hoffnung für das Heil des Menschen ist die persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Noch einmal: Die einzige Hoffnung für das Heil des Menschen ist die persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Ich denke, viele von uns erinnern sich an eine Katastrophe damals in Österreich am 11. November im Jahre 2000, die Brandkatastrophe in Kaprun. Es war eigentlich ein Tag wie jeder andere, herrlicher Sonnenschein. Die Leute waren früh morgens an der Talstation, wollten auf den Berg. Kaum war diese Seilbahn, Standseilbahn gefüllt, fuhr sie los und dann nach 600 Meter in einen Tunnel, langen Tunnel hinein. Dann brach plötzlich ein Feuer im letzten Wagen aus, verursacht durch einen defekten Heizlüfter und es entwickelte sich sofort ein hochgiftiger Rauch. Die Leute flohen in Panik, die allermeisten aufwärts durch diesen Tunnel. Und dieser giftige Dampf zog wie durch einen Kamin ebenfalls aufwärts. Und viele kamen das hat man dann später herausgefunden, gar nicht weit. Von diesen 167 Personen kamen 155 ums Leben. Und 31 davon waren unter 18 Jahren alt. Jetzt stellt euch einmal vor, ich wäre an diesem Morgen bei dieser Talstation gewesen und hätte die Leute angesprochen und gefragt, sagt mal, kennt ihr Jesus Christus persönlich? Könnt ihr mir vorstellen, dass sehr viele Leute vielleicht so geantwortet hätten, hör mir doch auf mit diesen frommen Sprüchen. Wir wollen doch Spaß haben heute. Wir wollen doch bei diesem herrlichen Tag ins Skigebiet. Vielleicht der eine oder andere hätte gesagt, jawohl, ich kenne Jesus Christus persönlich. Ich habe mich für ein Leben mit ihm entschieden. In der Bibel steht im Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, wo werden wir sein nach dem Sterben? Das ist die Frage, die wir heute beantwortet haben wollen. Und wir wollen jetzt hören, was der Sohn Gottes uns zu dieser Frage sagt. Jesus hat ja gesagt, ich bin die Wahrheit in Person. Und so werden wir von ihm die Wahrheit erfahren, dann sind wir gut informiert, besser geht's eigentlich gar nicht. Was sagt Jesus zur Frage der Ewigkeit? Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 15 bis 20. Markus 16, die Verse 15 bis 20. Es sind letzte Worte von Jesus Christus. Nach seiner glorreichen Auferstehung war er nochmal 40 Tage mit den Jüngern zusammen, hat nochmal viel mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen und dann, bevor er zurückging zu seinem Vater, sagte Jesus Folgendes. Und er sprach zu den Jüngern und denen, die ihm nachgefolgt waren, geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wie wir vorhin gehört haben, der Papa vom Stefan, wird's ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen aus und predigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Wenn wir so durch die Apostelgeschichte lesen, da bestätigte sich genau das, was der Herr Jesus hier in diesem Text gesagt hat. Und wir kommen ja aus dem Staunen nicht heraus. Wie der Herr da gewirkt hat, die Verkündigung von Petrus, Apostelgeschichte 2, am Pfingsten, 3000 Menschen, die ihr Leben Jesus geöffnet haben. Dann Apostelgeschichte 3, da wird ein Mensch, der lahm geboren war, der konnte nie laufen, der saß dort beim Tempel und Petrus kam, der bettelte und er sagte, Gold und Silber habe ich nicht, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen des Herrn Jesus Christus, steh auf und geh umher. Und dann steht hier in der Bibel, dass der augenblicklich aufstehen konnte. Das war ein Wunder Gottes. Und dann ist er rumgehüpft, hat gejubelt vor Freude, dass sich das ganze Volk gefreut hat. Apostelgeschichte 4, die Zahl der Gläubigen wuchs auf 5000. Dann zum Beispiel Apostelgeschichte 8, ein äthiopischer Finanzminister kommt nach Jerusalem, Er hat so eine Sehnsucht, den lebendigen Gott zu finden, bekommt dort keine richtigen Antworten und auf dem Weg zurück in die Heimat begegnet ihm Philippus, ein Verkündiger des Wortes Gottes, und er erklärt ihm den Weg zu Jesus und der Mann bekehrt sich auf der Stelle. Und dann steht, er zog seinen Weg mit Freuden. Apostelgeschichte 10, der erste aus den Nationen, Cornelius, auch der war ein Gottsucher. Und dann kommt Petrus, verkündigt die Botschaft vom Auferstandenen Jesus Christus, der Sünden vergibt, ewiges neues Leben schenkt. Und er und alle, die er eingeladen hatten, kamen zum Glauben. Und sie wurden getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 16, Lydia, auch eine Frau, die sich sehnte nach dieser Verbindung zu Gott. Da steht, sie hörte der Verkündigung des Paulus zu. Dann steht, der Herr öffnete ihr das Herz und sie kam zum Glauben. Und auch sie wurde getauft. Der Kerkermeister, ein Aufseher in einem Gefängnis. Er erlebt, wie zwei Jünger von Jesus Christus im Gefängnis um Mitternacht Gott loben, obwohl sie in der schwierigsten Situation waren. Und dann kam es zu einem Erdbeben. Kurz darauf bekehrt sich dieser Kerkermeister. Apostelgeschichte 19. Da waren Menschen in Ephesus zum Glauben gekommen und sie waren bereit, sich zu trennen von allem, was sie vorher praktiziert hatten. Okkultismus. Die haben ihre Zauberbücher verbrannt im Wert von ungefähr 10.000 Franken. Das hat der Herr gewirkt. Wunderbar. Und so ist es durch alle Jahrhunderte weitergegangen. Ich hatte in einer Evangelisation in Deutschland eingeladen, diejenigen, die an diesem Tag dabei waren, alle, die die Botschaft verstanden haben, die gemerkt haben, so darf es nicht weitergehen. Ich möchte mich für Jesus Christus entscheiden, dass die in einen Raum, der war vorbereitet, da waren Stühle, da war ein Tisch, dorthin kommen dürfen, um das zu hören, was die Bibel über Errettung sagt, wie man ganz sicher sein darf, dass man gerettet ist. Unter diesen Leuten war eine 90-jährige Frau. Und ich vergesse das nie mehr, als wir miteinander gebetet hatten, als sie ihre Schuld Jesus Christus bekennen konnte, um Vergebung gebeten hat und dann ihn aufgenommen hat, als ihren Retter beim Verabschieden, schaute sie mich an und sagte, danke, jetzt habe ich Frieden. Das ging mir richtig auch durchs Herz. Ich habe mich so mitgefreut. Vor kurzem, und das ist auch während der Corona-Zeit, da entscheiden sich Menschen für Jesus Christus. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Da war ein 19-jähriger junger Mann, der war gebunden an einige schlechte Dinge. Der kam in die Evangelisation. Er hatte sich ein paar Wochen vorher auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ja, wie soll mein Leben weitergehen? Gibt es eine Ewigkeit? Er wurde eingeladen, er hörte die Botschaft und er kam zur Entscheidung für Jesus Christus. Wir hatten schon zweimal Kontakt, jetzt auch im Nachhinein. Er hat eine Gemeinde gefunden, hat Anschluss und ist richtig mit dabei. Ihr Lieben, es geht um diese wichtigste Frage heute Abend. Es geht um die Ewigkeit. Was ist das überhaupt? Ewigkeit. Viele Menschen haben versucht, das irgendwie in Worte zu fassen. Gelegentlich wird auch ein Beispiel genannt, dass man sich das Himalaya-Gebirge mit seinen 8.850 Metern mal vorstellen soll als einen riesigen Diamanten. Und dass dann so ein Spatz alle paar tausend Jahre kommt und dann mit seinem Schnabel so ein bisschen daran wetzt, wenn der diesen ganzen Berg abgetragen hat, dann sei eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Wie anschaulich dieses Beispiel jetzt auch klingt, es ist doch grundlegend falsch. Denn die Ewigkeit ist keine beliebig verlängerte Zeit. Professor Dr. Werner Gitt, er sagte es mit folgenden Worten, ich denke, das trifft es irgendwie am besten, die Kategorien von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden aufgehoben sein zur Unvergänglichkeit. Nach dem Zeugnis der Bibel hat das irdische Ende unserer Zeit, der Tod, zwei unterschiedliche Ausgänge. Das Leben in der Herrlichkeit bei Gott im Himmel oder die Existenz in der Gottesferne in der Hölle? Arno Gäbelein, der sagt es mit einem Satz: Der Tod legt den ewigen Zustand eines jeden Menschen fest. Der Tod legt den ewigen Zustand eines Menschen fest. Ja, gibt es einen Himmel? Gibt es eine Hölle? Das ist die Frage. Im Neuen Testament gibt es 260 Kapitel. An 234 Stellen sagt uns der lebendige Gott, es gibt einen Ort der Verdammnis. In 260 Kapitel, 234 Stellen, dass es einen Ort der Verdammnis gibt. Das griechische Wort Gehenna wird übersetzt mit Hölle, kommt 12-mal im Neuen Testament vor, 11-mal aus dem Munde Jesu. Dieses Wort ist abgeleitet vom hebräischen Wort Gehinnom. Ursprünglich war ein Tal im Süden Jerusalems damit gemeint. Und hier hat ununterbrochen ein Feuer gebrannt. Und dieses Feuer wurde zum Symbol für die Hölle, für das Feuer, die endzeitliche Strafe nach dem jüngsten Gericht. Aus den 12 Stellen über die Hölle im Neuen Testament möchte ich heute Abend mal 3 Punkte mal herausstellen und sie dann dem Thema Himmel gegenüberstellen. Ja, was sagt die Bibel uns erstens über den Ort, dann über die Dauer des Zustandes und dann im letzten Punkt, wer wird wo sein? Erstens, was hat Jesus Christus über den Ort der Hölle gesagt? In der Bergpredigt, es ist die größte Predigt, die jemals gehalten wurde. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 21 und 22, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Jesus Christus redet hier von einem Ort des Feuers. Und er verschärft dieses 6. Gebot, du sollst nicht töten, indem er sagt, dass schon Worte und Gedanken ausreichen, um den Himmel zu verfehlen. Der Jesus gebrauchte 3 verschiedene Worte, um den Ort der Hölle zu beschreiben. Das erste ist Finsternis. Alle, die ihn und sein Angebot der Gnade hier in diesem Leben ablehnen. Man könnte auch sagen, die ohne Entscheidung, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit gehen, gehen in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneklappern sein, spricht der Herr. In Matthäus 25, Vers 30. Das zweite Wort, mit dem Jesus die Hölle beschreibt, ist Tod. Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin das ewige Leben in Person. Aber in der Hölle ist der Mensch getrennt, ewig getrennt von diesem Leben aus Gott und er erleidet den zweiten Tod. Dies ist der zweite Tod, Offenbarung 20, Vers 14, der Feuersee. Das dritte Wort, mit dem Jesus Christus die Hölle beschreibt, ist Flammen. Er beschreibt die Hölle als einen Ort der Qual und der Flammen. Und es können wirkliche Flammen sein, wie viele Ausleger es so sehen, aber es könnte auch symbolischen Charakter haben. David Hume, berühmtester schottischer Philosoph, von ihm heißt es, dass er auf dem Sterbebett ausrief: Ich bin in den Flammen. Und seine Verzweiflung sei furchtbar gewesen. In Lukas 16, in den Versen 19 bis 31, erzählt der Herr Jesus die Geschichte vom reichen Mann und vom Lazarus. Und ich möchte hier betonen, das ist kein Gleichnis. Es ist ein Tatsachenbericht. Und wir lesen dort, der Reiche stirbt ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt. Das heißt, er geht mit seiner Schuld, mit seiner Lebensschuld in die Ewigkeit. Und unmittelbar nach dem Eintritt des Todes, gerade die nächste Sekunde, im nächsten Augenblick ist er in dem Bereich, den Jesus uns wie folgt schildert. Als er im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, rief er und sprach: Ich leide Pein in dieser Flamme. Und er merkte es sofort. Es gibt für ihn keine zweite Chance. Und er fleht zu Gott, Vers 27 und 28, nicht für sich selber. Für ihn ist es zu spät. Nein, für seine Angehörigen. Und er fleht zu Gott: Ich bitte dich, sende jemanden in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Lukas 16, Vers 28. Ihr Lieben, vom Sündenfall her sind wir alles von Gott getrennte Leute. Und wenn ein Mensch in diesem Zustand stirbt, dann wird er ins Gericht kommen, auferstehen und dann wird er verurteilt in die Verdammnis. Aber das möchte ja Gott nicht. Warum erzählt uns der Herr Jesus das so messerscharf, damit wir es alle verstehen können? Will er uns schocken? Überhaupt nicht. Er will uns nur warnen. Haltet an, damit ihr nicht an diesen schlimmen Ort kommt. Kehrt um zu mir. Folget mir, damit ihr an den schönen Ort kommt. Ihr Lieben, die Hölle ist Realität. Aber keiner muss dorthin kommen. Es gibt auch eine andere Seite, einen anderen Ort jenseits der Todeslinie. Und Gottes Wort bestätigt es uns an so vielen Stellen. Wer in den Himmel kommen will, der wird in den Himmel kommen. Hundertprozentig. In diesen Tagen hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die war auch so suchend über Jahre, hat tief in die Esoterik hineingerutscht, weiß ich was alles praktiziert, aber es hat sie nie erfüllt. Und dann lernte sie Christen kennen. Und sie besuchte dort eine Hausgemeinde und sie hörte die Botschaft von Jesus Christus. Und dann versuchte sie irgendwie einen Schritt zu Jesus, aber es kam irgendwie nicht zum Durchbruch. Wir hatten dann ein Gespräch miteinander, wir konnten mal richtig tiefgründig über alles reden. Und ich konnte ihr erklären, weißt du, du musst dich von diesen Dingen ganz lösen. Du darfst das dem Herrn Jesus bekennen, als Schuld. Auch wenn du das nicht bewusst warst, es ist Schuld. Und du darfst dich davon lossagen, im Namen Jesu Christi. Und in diesem Augenblick wirst du gelöst sein. So eine Kraft hat das Evangelium. Und das hat sie dann getan. Und sie hat Jesus Christus aufgenommen. Und dann fasste sie im Glauben, dass das, was hier steht, für sie jetzt Gültigkeit hat. Und dann begann sie zu danken für ihre Errettung. Unter Tränen. Da hat sich so viel gelöst, innerlich. Und da kam so eine Freude. Sie hat sozusagen den Himmel gebucht. Erst vor ein paar Tagen. Was sagt die Bibel über den Himmel? Es gibt Leute, die behaupten, das, was da über den Himmel gesagt wird, sei nur Spekulation. und sie reden so vom Himmel, wie sie von der Luft reden. Ja, hätte Gott wirklich gewollt, dass wir nichts oder nur wenig darüber wissen, dann würde nicht so viel in seinem Wort drinstehen. Und was die Bibel vom Himmel sagt, ist genauso wahr wie alles andere, was hier drin steht. Niemand wusste etwas darüber als der lebendige Gott. Und darum müssen wir, wenn wir darüber Bescheid wissen wollen, sein Wort befragen. Und das wollen wir ja heute Abend. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, ganz am Anfang. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Grundtext steht für Himmel das hebräische Wort Shamayim, seine Pluralform, eine Mehrzahlform. Der Apostel Paulus, er spricht in 2. Korinther 12 von einem dritten Himmel. Und Paulus gehörte zu den bestausgebildeten Menschen seiner Zeit. Er hat gelehrt zu Füßen dieses bekannten und berühmten Lehrers Gamaliel, einem sehr angesehenen Mann im Volke Israel. Und Paulus hätte prahlen können mit dem, was er dort gelernt hat. Doch was er über den Himmel lehrt, hat er nicht dort gelernt. Sondern wie er sagt, in Galater 1, Vers 12, durch Offenbarung Jesu Christi. Von Jesus direkt hat er gelernt, was er hier sagt. In 2. Korinther 12, Vers 1 bis 4, ich will auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, Klammer auf, das war so ein heiliges Erlebnis, dass er sich nicht mal würdig fühlt, hier seinen Namen zu nennen. Dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde, und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Und genau das bestätigt die Bibel. Sie bestätigt drei verschiedene Himmel. Erstens den Lufthimmel, die uns umgebende Atmosphäre. Zweitens den Sternenhimmel, auch Firmament oder Gestirne genannt, mit den unendlichen Weiten des Universums und der unendlichen Zahl der Himmelskörper. Kommt man aus dem Staunen auch nicht heraus? Dann aber der dritte Himmel, der Himmel aller Himmel, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das ist der Ort, wo der ewige Gott thront und die Wohnung Gottes ist, die Wohnung des ewigen Lichts und Friedens, die Heimat des Erlösers und der Erlösten. Das ist der Ort, wo Jesus wohnt. Und er sagt in Johannes 14, Vers 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Und ich werde hingehen, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, dann werde ich auch wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Das neue Jerusalem. Dass Gott ein Gott der Schönheit ist, beweist uns schon die Natur. Also wenn wir mit offenen Augen, ich war heute noch im Spazieren, ist auch eine herrliche Gegend hier. Das letzte Mal, als wir hier waren, ich wusste gar nicht, dass man da so wunderschön spazieren kann. Ich glaube, diese Richtung ist es. Was für herrliche Plätze gibt es hier auf diesem Globus? Aber wie wird das mal im Himmel sein, wenn Gott diese Welt, die einmal vergehen wird, schon so herrlich gemacht hat? Der Himmel wird alles übertreffen. Die Schönheit des Himmels wird vollkommen sein. Vollkommen in Gestalt, in Farbe und Klang. Und wenn wir hier schon solche Lieder hören und hoffentlich bald wieder mit einstimmen können. Wie wird das mal im Himmel sein? Vielleicht 16-stimmiger Chor oder noch mehr. Das neue Jerusalem. Ein unvorstellbar herrlicher Ort. Und da möchte Gott, dass du sicher dabei bist. Jack Cash, der ältere Bruder von Johnny Cash, der hatte sich sehr früh bekehrt. Auch Kinder können sich bekehren. Manchmal staune ich, wie die verstanden haben, dass sie vor Gott Sünder sind. Dieser Jack hatte sich mit 6 Jahren für Jesus Christus entschieden und er hatte ein Anliegen für Mission, ein brennendes Herz für Jesus. Und Johnny Cash, er sagte später auch, er hat sehr viel Positives mitgenommen von seinem Bruder. Aber dann mit 13 geschah eine Katastrophe. Die hatten einen Hof, mussten daheim viel arbeiten. Und dieser Jack Cash arbeitete an einer Kettensäge, Kreissäge. Und irgendwie, vielleicht hat er nicht richtig aufgepasst, rutscht aus und kommt so mit dem Unterleib in diese Kreissäge hinein. Es hat ihm fast den Unterleib durchdrängt. Und sie haben ihn sofort ins Krankenhaus gebracht. Er hatte viel Blut verloren. Die Ärzte kämpften um sein Leben. Und dann war dieser leitende Arzt auf einmal an einem Punkt, wo er auf die Knie ging und betete: Gott, wenn du noch etwas tun kannst, dann musst du jetzt etwas tun. Wir können nichts mehr tun. Und dann war es so, dieser Jack war dann auf diesem Bett. Die Familie war um ihn herum. Plötzlich macht er die Augen auf, schaut seine Mutter an und sagt: Mutti, Mutti, hörst du diese herrliche Musik? Nein, ich höre nichts. Das musst du doch hören. Und jetzt sehe ich diese wunderbare Stadt. Und so ist dieser Junge heimgegangen. Der Johnny Cash, er sagte später, das war so, einerseits war es ganz schlimm, aber auf der anderen Seite war es ein unheimlicher Trost, weil sie wussten, wohin der Bruder, der Sohn, gegangen ist. Er hatte sich bewusst für Jesus Christus entschieden. Das war die Grundlage, dass er dahin gehen konnte. Warum nur Jesus? Weil nur Jesus Christus der Einzige ist, der für deine und meine Schuld bezahlt hat. Und zwar mit seinem Leben, mit seinem eigenen Blut. Ich möchte dich einmal mitnehmen, damals vor den Toren Jerusalems. Da waren 3 Kreuze aufgerichtet. Links und rechts, da waren 2 Verbrecher. Aber jetzt den in der Mitte. Siehst du ihn? Er ist furchtbar zugerichtet. Man hat ihm die Hände durchschlagen mit Nägeln. Man hat ihm die Füße durchschlagen. Eine Dornenkrone ins Haupt gepresst. Das waren, 6 bis 8 Zentimeter stahlharte Dornen richtig ins Haupt hineingepresst. Mit einem Rohr auf den Kopf geschlagen. Er hing dort, die Haut hing richtig herab von der Geißelung, es war ganz furchtbar. Er hing dort in ganz unnatürlicher Weise. Die Fachleute sagen, was Jesus an diesem Kreuz erlebt hat, ist das Schlimmste, das Brutalste, was Menschen jemals erfunden haben. Doch nicht diese Schmerzen waren das Schlimmste für Jesus, sondern das Schlimmste für Jesus war, er hing an diesem Kreuz. Und er wurde beladen mit der Schuld der ganzen Welt. Er nahm die Sünde der ganzen Menschheit auf sich. Er wurde zur Sünde, steht in der Bibel. Und der Vater musste sich abwenden von seinem Sohn. Und dann schrie er an diesem Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er nicht einfach so leichtfertig dahingesagt. Jesus hat am Kreuz die tiefste Gottverlassenheit erlebt. Er hat die Hölle durchgemacht, damit wir es nicht durchmachen müssen. Und jetzt kommt das Schöne, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet. Das heißt, wenn er in einem einfachen Gebet Jesus Christus seine Sünden bekennt und Jesus Christus bewusst aufnimmt, dann vergibt Jesus ihm alle seine Sünden. Von einer Minute auf die andere wird diese ganze sündige Vergangenheit vor Gott ausgelöscht und dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hätte. Und wenn er Jesus Christus bewusst aufnimmt, dann kommt Jesus Christus in das Leben dieses Menschen hinein. Er wird von Neuem geboren. Er wird ein Kind Gottes. Er hat augenblicklich eine Beziehung zum himmlischen Vater, eine Liebesbeziehung. Und er weiß hier mit letzter Gewissheit, ich habe ewiges Leben. Das heißt, wenn ich sterbe, komme ich ganz sicher in den Himmel. Darf ich an dieser Stelle einmal dich fragen, hast du das erlebt? Hast du eine Bekehrung erlebt? Gibt es eine Phase, einen Tag in deinem Leben, an dem du ganz bewusst zu Jesus Christus im Gebet gekommen bist? Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Auch ich habe die Gebote übertreten. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Hast du das einmal Jesus gesagt, um Vergebung gebeten? Und dann hast du Jesus Christus aufgenommen. Die Bibel spricht von Wiedergeburt. Alle, die Jesus aufnehmen, denen gibt Gott Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Der Name wird im Gerichtsbuch ausgelöscht und eingetragen ins Buch des Lebens. Steht dein Name im Buch des Lebens? Wenn nicht, oh, ich lade dich heute Abend herzlich ein. Im Anschluss an diese Versammlung darfst du, währenddem dass wir hier das Lied zum Abschluss dann hören, einfach in den vorderen Bereich kommen. Ich möchte dann im Anschluss all denen das mal anhand einer Zeichnung erklären, was die Bibel über Errettung sagt. Und wenn du von zu Hause jetzt mit dabei bist, dann darfst auch du da mit dabei sein. Ich werde das so aufzeichnen, damit es auch die von zu Hause dann sehen können. Zweitens, was hat Jesus über die Dauer dieses Zustandes gesagt? Markus 9, Vers 43. Wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Was meint Jesus damit? Er will nicht, dass wir uns die Hand abhacken. Oder den Fuß, kommt in der Parallelstelle, oder das Auge ausreißen, wenn es uns zur Sünde verführt. Nein, er verlangt eine radikale Umkehr. Vorher bin ich in diese Richtung gegangen und jetzt brauche ich eine 180-Grad-Wende in die andere Richtung. Ein Nein zum bisherigen Leben, man könnte sagen Lebensstil, wie ich gelebt habe. Ich darf den Schritt zu Jesus tun, den nächsten geht er schon mit. Und dann habe ich schon diese neue Kraft in mir, ein verändertes Leben zu führen. Der Herr Jesus warnt uns vor einem unauslöschlichen Feuer. Wir haben bereits gehört, dass die Hölle ein Ort äußerster Qual ist. Hier sagt der Herr, es ist eine endlose, äußerste Qual, die allerheftigsten Leiden. Sir Thomas Scott, früherer Präsident des englischen Oberhauses, der Mann rief auf dem Sterbebett: Bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch die Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Eine junge Frau, die ein wildes Leben geführt hat, sie sagte am Schluss: Der Teufel kommt, um meine Seele in die Hölle zu ziehen. Ich bin für immer verloren. Die Hölle ist ein Ort endloser, äußerster Qual. Aber ich möchte an dieser Stelle hier betonen, die Hölle ist eigentlich nie gedacht gewesen von Gott für die Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt eine Bibelstelle, wo es eigentlich ganz deutlich wird, dass die Hölle für Satan und alle seine Dämonen gedacht ist. Das Gericht über Satan, das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 10. Dort steht, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, in Klammer, der Antichrist, der letzte Weltdiktator, und der falsche Prophet, sein Helfer, sein Wirt. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Und noch einmal, Offenbarung 19, Vers 20. Es wurde ergriffen das Tier, der Antichrist, und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des Antichristen annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Eigentlich nur für Satan und die Dämonen. Aber leider, es ist so traurig, werden am Schluss doch so viele Menschen in der Hölle sein. Jesus sagt, breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. So steht es geschrieben. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Himmel führt, und es sind wenige, die ihn finden. Aber jeder kann kommen. Er ruft jeden bei seinem Namen. Und dann sollen wir antworten. Stefan hat das gesagt. Es kann sein, dass dann der Ruf nicht mehr kommt. Die Bibel spricht von 2 bis 3 Mal, dass Gott einen Menschen deutlich ruft. Es können vielleicht auch noch mehr Rufe sein. Aber es sind 2 bis 3 Höhepunkte, wo ein Mensch die Botschaft hört und haargenau weiß, es stimmt. Es ist die Wahrheit. Und dann muss er seine Antwort geben. Die Bibel spricht vom ewigen Verderben, von Verdammnis, vom Rauch ihrer Qual, der aufsteigt. Sie spricht von der ewigen Finsternis. Sie spricht vom zweiten Tod. Die Bibel lehrt, dass es ohne Bekehrung und Wiedergeburt keine Rettung gibt. Die gibt es nicht. Aber die gleiche Bibel spricht vom ewigen Leben, von Frieden, von Freude. Und das erleben wir schon hier. Einen Frieden, den die Welt nicht bieten kann und auch nicht nehmen kann. Die Bibel spricht von einem Ort, wo es keine Schmerzen mehr geben wird. Kein Tod wird mehr sein. Und der Rettung vor der Hölle schenkt Gott aus reiner Gnade. Er gibt diese Rettung ohne Gegenleistung. Der Kerkermeister in Philippi, er fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und Paulus antwortet, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Vertrau dich ihm ganz an. Übergib dein Leben in seine Hände, so wirst du errettet werden. Und der Himmel wird auch ewig sein. Es wird ein Ort des Wiedersehens sein. Wir lesen so herrlich von goldenen Gassen, von Perlentoren. Es wird alles so herrlich beschrieben, aber es geht um noch viel mehr. Menschen werden dort sein. Erlöste, begnadigte Menschen. Und das ist der Wunsch, dass die, die heute Abend hier sind, mit letzter Gewissheit sagen können, jawohl, ich weiß es. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann lass es uns festmachen heute Abend. Moody, vielleicht der größte Evangelist aller Zeiten, einst ein einfacher Schuhmacher. Und dann hat Gott ihn wunderbar gebraucht. Er starb 1899. Und früh morgens am 22. Dezember sagte er beim Erwachen, der Himmel öffnet sich vor mir. Und sein Sohn war gerade bei ihm. Er dachte, dass er das irgendwie im Schlaf daher sagt. Das merkte dann Moody und sagte, nein. Es ist kein Traum, es ist herrlich. Und der Mann hat noch bis kurz vor seinem Sterben, hat er noch gepredigt. Und er sagte da in einer Predigt, eines Tages werdet ihr lesen in den Zeitungen, Moody ist tot, glaubt kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Blickt auf die andere Welt, kein Tod, keine Schmerzen, keine Sorgen, kein Alter, kein gebrechlicher Körper, keine Tränen, nur Freude, Frieden, Liebe, ewiges Leben. Verschließt eure Herzen nicht gegen das ewige Leben. Nehmt das Geschenk an. Hast du es angenommen? Ich möchte hier an dieser Leinwand das mal euch noch einmal zeigen. Und denen, die von daheim jetzt mit dabei sind, was sagt die Bibel, wie man gerettet wird? Wir sehen hier ein Dreieck, symbolisch für den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dann sehen wir hier einen Balken, eine Scheidewand, Jesaja 59, Vers 2, unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Vom Sündenfall her, seit Adam lebt jeder Mensch zunächst getrennt von Gott. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite sind wir Menschen getrennt und auf dem Weg, eigentlich mit jeder neuen Übertretung, immer uns weiter zu entfernen von Gott. Momentan sind es etwa 7,8 Milliarden Menschen und da gibt es natürlich unterschiedliche Leute. Da ist jetzt einer, der hat so große Sünden, der führt dann so, sage ich mal, fürchterliches Leben, dass ganz Dübendorf das sehen kann. Dann gibt es aber Leute, die haben vermeintlich so kleine Sünden. Neid, Stolz, Hass, Lüge, Diebstahl. Sieht man von außen nicht immer so gut. Aber Gott sieht es. Bei ihm ist alles festgehalten in seinen Büchern. Und einst werden die Bücher aufgetan am Tage des Gerichts. Und da wird alles drinstehen über uns. Dann gibt es moralisch anständige Leute. Die gibt es auch heute. Vorbilder in der Gesellschaft. So jemand würde nie fluchen. Aber auch sie sündigen. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn der Mensch so weiterlebt und wenn er dann stirbt, dann geht er eigentlich nur über eine Schwelle in die Ewigkeit. Und dort kommt er in ein Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Es ist gegeben, dem Menschen zu sterben einmal, danach aber das Gericht. Und dort werden die Bücher aufgetan. Er wird verurteilt, er fällt durch bei diesem Gericht und er kommt an einen furchtbaren Ort. Aber das will Gott nicht. Gott will Rettung. Und darum kam Jesus. Und Jesus war ohne Sünde, gezeugt vom Heiligen Geist und er blieb ohne Sünde. Die Bibel sagt, er war versucht in allem in gleicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und ohne Sünde ging er an dieses Kreuz als unser Stellvertreter. Und dann lud er die Schuld der ganzen Welt auf sich. Und dann starb Jesus für meine und deine Schuld. Und das war der Plan Gottes schon vor Grundlegung der Welt. Weil er den Einbruch der Sünde schon voraussah, hat er auch seinen Sohn als Lamm Gottes schon erwählt. Und Jesus war im völligen Gehorsam an dieses Kreuz gegangen. Und der Vater nahm dieses Opfer an, seines Sohnes, und bestätigte es, es gilt für ewig. Indem er seinen Sohn aus den Toten auferweckte am dritten Tag und ihn zum Retter der ganzen Welt bestimmte. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und das mag vielleicht dein Leben sein. Auch da gibt es verschiedene Dinge, Sünden. Und vielleicht ist das heute dein Standpunkt. Aber genauso wie du bist, darfst du kommen, zu Jesus kommen, zum Kreuz kommen. Die Bibel nennt das Abkehr vom breiten Weg, Hinkehr zu Jesus. Und dort darfst du ihn um Vergebung bitten. Bitte vergib mir, Herr, alle meine Schuld, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Und dann wird alles ausgelöscht. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist aber nur die eine Seite der Errettung, die Bekehrung. Und Bekehrung ist nur vollständig, wenn ein Mensch Errettung ist nur vollständig, wenn ein Mensch Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Also nachdem er seine Sünden bekannt hat, nimmt er Jesus Christus in sein gereinigtes Leben hinein. Herr Jesus, ich nehme dich auf, komm du in mein Leben hinein, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Und dann geschieht Folgendes. Er geht durch diese Türe durch, wird wiedergeboren und das wird dann sein Weg sein mit vielen anderen, die diese Entscheidung auch getroffen haben. Eigentlich ist es sehr einfach, um das zu verstehen. Das ist der Weg, gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Wir kommen zum letzten Punkt, zum Abschluss. Und ich habe noch einmal viel nachgedacht, mich lange damit beschäftigt, wie wird das einmal sein? Am jüngsten Tag, wenn Gott alle versammelt, die ganze Welt gerichtet wird. Jesus hat gesagt, es kommt die Stunde, da werden alle, die gestorben sind, meine Stimme hören und sie werden hervorkommen. Johannes 5, Vers 28. Ob wir das wollen oder nicht, danach wird er nicht fragen. Manche Menschen lassen sich verbrennen gegen den Willen Gottes und dahinter steckt eigentlich der Gedanke ursprünglich, dann muss ich ganz sicher nicht mehr hervorkommen. Doch die Bibel sagt, dass alle, die gestorben sind, Gottes Stimme hören werden und sie werden hervorkommen. Derselbe Gott, der den Menschen einmal aus Staub gemacht hat, ja, der eigentlich die ganze Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Wenn er rufen wird, dann steht's da. Kommt ihr Menschenkinder und dann werden sie vor ihm stehen. Wenn er spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht es da. So steht es schon im Alten Testament. Sie werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Daniel 12, Vers 2. Offenbarung 20, Vers 15. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Unter diesen Leuten werden brillante Leute sein, talentierte Menschen, Ärzte, Professoren, Ingenieure, sogar Verkündiger des Evangeliums. Es werden mal Menschen in der Hölle sein, die waren vielleicht Sonntag für Sonntag im Gottesdienst. Sie haben vielleicht die Bibel, ein gutes Buch, gefunden, ab und zu darin gelesen, vielleicht viel Gutes getan. Aber sie haben sich nie richtig bekehrt. Sie waren nicht von Neuem geboren. Jesus sagt, sie werden hineingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Aber genauso werden auch Menschen einmal im Himmel sein, die waren nie so in einer Evangelisation. Der Schächer am Kreuz, der war angenagelt, als der Mann sich bekehrt hatte. Der konnte sich auch nicht mehr taufen lassen. Und doch hat der Herr ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Mann hatte am Kreuz erkannt, das ist der Messias, das ist der Retter. Und dann hat er den anderen sozusagen noch getadelt. Zuerst hat er auch gelästert, dann hat er gesagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber der Mann ist unschuldig. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sah den Glauben und sogleich, im nächsten Augenblick, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lass dich heute rufen zu Jesus Christus. Das ist die Einladung heute Abend. Buche den Himmel. Und die, die jetzt hier sind, wir wollen das gleich dann so machen, wenn unsere Sängerinnen nach vorne kommen, oder ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt dann genau sein wird, aber wir hören noch einmal ein Lied und dann dürfen diejenigen, die gemerkt haben, doch, ich möchte mich für Jesus entscheiden, einfach in den vorderen Bereich hier kommen. Es hat hier vielleicht die ersten zwei Reihen und damit auch zum Ausdruck bringen, das ist mein Abend. Ich habe es verstanden. Ich will diese Hand Jesu heute ganz bewusst ergreifen. Und lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist, mach es heute. Tu diesen Schritt über diese Linie, über die Schwelle. Und liebe Frau, die du noch nicht bekehrt bist, mach es heute. Frauen sind meistens noch mutiger, wenn es um solche Entscheidungen geht. Aber auch die Jüngeren, die hier sind, junge Männer, junge Frauen, lasst euch heute versöhnen mit Gott. Jesus hat gesagt, nötiget sie hereinzukommen. Natürlich ist es eine freiwillige Entscheidung. Aber der Herr will, dass du dazukommst, dass du hineinkommst. Und dann werde ich hier im Anschluss noch einiges erklären, auch wenn noch Fragen sind, kurz darauf eingehen. Und wenn du dann das möchtest, was wir hier schon gesehen haben, dann wollen wir gemeinsam im Gebet zu Jesus Christus kommen. Ich kann es so machen, dass ich ein Gebet vorsage, wie wenn ich mich vor 16 Jahren damals bekehrt habe. Und du darfst dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen. Das funktioniert. Der Herr beantwortet ein aufrichtiges Gebet. Und es sollte eigentlich heute niemand, der jetzt das gehört hat, ohne Entscheidung seinen Weg weitergehen. Es ist die wichtigste Entscheidung, die wir als sterbliche Menschen einmal treffen müssen. Und wir müssen es hier tun, in diesem Leben. Habe Mut, komm heute zu Jesus.